Seelenfunken, der Podcast, der hilft. In Zusammenarbeit mit dem Sanatorium Kilchberg, Ihre Klinik für die Behandlung von psychischen Erkrankungen.
Philosophie als Therapie. Das klingt vielleicht für viele ungewöhnlich, weil mit Therapie da verbinden wir vielleicht viel mehr einen Psychologen, der auf uns zukommt, einen Psychiater, vielleicht auch Medikamente, Gespräche. Und in diesem Sinn, dabei, über Jahrtausende, ist genau das die Aufgabe von der Philosophie. Menschen helfen, mit Angst, Krisen, Unsicherheiten und Sinnfragen umzugehen. Die alten Stoiker, die haben sich selber als Ärzte der Seele bezeichnet. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir über Philosophie als Therapie reden. Warum ist sie vielleicht ein bisschen vergessen geraten? Wo ergänzt sie die moderne Psychotherapie? Und kann Denken tatsächlich helfen, besser zu leben? Das alles ergründen wir mit dem Tobias Ballweg. Er ist Philosoph und er ist leitender Psychologe am Sanatorium Kilchberg. Ganz herzlich willkommen, Ballweg.
Herzlich willkommen auch Ihnen.
Wann hat Philosophie Einzug gehalten in Ihr Leben?
Bei mir persönlich, ja, ich würde sagen, so in der frühen Jugendzeit. Der Hintergrund ist eine sehr traditionelle katholische Erziehung, die ich genießen durfte. Und dann gibt es so Momente der Verunsicherung oder gab es bei mir Momente der Verunsicherung und einen recht großen Orientierungsbedarf. Und das sind die Momente, in denen ich dann Kontakt haben konnte zur Philosophie. Also das heißt, wir hatten sie auch im Schulunterricht schon. Und ich habe gemerkt, das beschäftigt mich, das interessiert mich. Ich brauche alternative Denk- und Erlebenswelten, damit ich mich entfalten kann.
Jeder hat so ein bisschen seine eigenen Vorstellungen von Philosophie. Man redet doch schnell mal davon, dass man philosophiert im Freundeskreis. Was ist für euch Philosophie per Definition?
Ganz schwierig, eine Definition zu geben. Also ich glaube, das wird, seitdem es Philosophie gibt, gesucht, die richtige Definition. Aber ich kann sagen, was für mich Philosophie bedeutet und was sie in einem therapeutischen Kontext bedeutet. Also unsere Vorstellung von Philosophie, wenn man an der Universität mit Philosophie zu tun hat, ist eine akademische Disziplin. Es geht um den Text, es geht um Textauslegung. Also das heißt, es geht eigentlich nicht um mich. Das ist so das, was man lernt im akademischen Kontext. Und Philosophie nach dem Verständnis, Sie haben die Stoiker bereits erwähnt, man könnte die Epikureer noch hinzunehmen, vielleicht auch Aristoteles in der nikomachischen Ethik. Philosophie ist Lebenskunst und will Lebenskunst vermitteln. Und ob sie die richtige Philosophie für mich ist, das beweist sich nicht durch Argumente, sondern das beweist sich in meinem Leben. Das heißt, die Praxisorientierung, die ist für mich entscheidend und auch deshalb kommt sie im therapeutischen Kontext vor allen Dingen vor.
Philosophie habe ich jetzt gelernt, auch mit dem Vorgespräch mit euch, dass das früher wirklich Therapie war. Darum ist sie da gewesen. Darum ist sie so eingesetzt worden. Wie kommt es denn, dass ich keine Ahnung hatte, dass es die Disziplin in der Psychologie gibt?
Also ist ganz klar, ne? Es ging um Heilung der Seele. Also so wie der Arzt für den Körper zuständig ist, so ist der Philosoph für die Heilung der Seele zuständig. Das ist der epikureische, aber das ist auch der stoische Ansatz. Warum wissen wir davon nichts? Also die Philosophie ist zunächst mal ist sie aufgenommen worden durch im christlichen Kontext in der Seelsorge. Dort ist sie mit christlichen Vorzeichen versehen worden. Also das heißt eingebettet in das christliche Denken. Und sie ist dann, als sie an die Universitäten kam, eigentlich ist dieser auf Therapie, auf Seelsorge ausgerichtete Teil, der ist eigentlich verloren gegangen. Das heißt, als sie dann an die Universitäten kamen, da war sie eher eine Schulung des Geistes oder ein Argumentationskurs, wenn man so will, also ein Propedeutikum für die Theologie. Und das hat sich eigentlich bis heute im akademischen Bereich erhalten. Also das heißt, man lernt zu argumentieren, aber was man nicht lernt, ist, sich von Texten ansprechen zu lassen. Und sich zu fragen, was bedeutet das eigentlich für mein Leben? Und genau dieser Ansatz, der ist wichtig, wenn man sie in die moderne Psychotherapie integriert.
Für das wir das vielleicht ein bisschen verstehen können, wie das Ganze entstanden ist, würde ich vorschlagen, wir tauchen ein bisschen in die Geschichte. Wie haben die Philosophen dazumal, die Denker in der Antike, wie haben die geschaffen, wie haben die therapiert? Was war denn ihre Aufgabe gewesen?
Naja, man muss sich vorstellen, das waren Schulen, ja. Also das heißt, man hat sich nicht einmalig getroffen. Es war kein Vortrag in der Regel, den man gehört hat, sondern es waren Denkschulen und es waren auch Lebensgemeinschaften, in denen Philosophie betrieben wurde. Und in diesen Lebensgemeinschaften lernte man nicht nur denken, sondern man lernte auch beispielsweise sich an einem Vorbild orientieren. Wie setze ich das, was ich als philosophische Einsicht für mich gewonnen habe, in meine persönliche Praxis um? Also das waren eigentlich ganz selbstverständliche Modelle, an denen man geschult wurde.
Und von wo habt ihr das Wissen gehabt? Wo habt ihr das genommen?
Tja. Also ich glaube vor allen Dingen aus der Reflexion der Lebenspraxis selber. Also das heißt, das Wissen, auf das sich Philosophen beziehen, seitdem es die Philosophie gibt, ist eine Reflexion der eigenen Praxis und ein Bedenken dessen, was wertvoll und weniger wertvoll ist. Vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, das machen wir ja bis heute auch und wir machen es manchmal auch im Smalltalk, muss man sagen. Aber was immer eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist dieses Bedenken vor einem existenziellen Hintergrund. Das heißt im Wissen darum, dass wir unter bestimmten Bedingungen, alle unter bestimmten Bedingungen leben. Zeitlichkeit, Endlichkeit, die Tatsache des Todes, Schicksal, der Mensch als glückssuchendes Wesen. Also all diese Dinge, das ist der Rahmen, in dem Philosophie betrieben wurde und wo sich dann die Frage stellt, wie kann unter diesen Umständen Leben gelingen? Das ist eigentlich der Beitrag, den die praktische Philosophie zu leisten hat.
Und ist es richtig, dass wir immer von der antiken Philosophie reden? Ist die moderne Philosophie nicht mehr therapeutisch?
Naja, ich glaube schon, dass es also bis in die Moderne hinein Philosophen gibt, die diesen therapeutischen Aspekt im Blick haben. Ich nenne jetzt mal Peter Bieri. In seiner zweiten Lebenshälfte hat er immer mehr diesen praktischen Teil im Blick gehabt. Aber man kann auch Nietzsche und Schopenhauer nennen, man kann Montaigne nennen. Das heißt, so der Zweig der Philosophie, der sich weniger als akademisch versteht, der hat auch diese therapeutischen Fragen mit im Blick. In der Universität selber kommen diese Themen zu kurz. Oder aber, wenn man darüber spricht, dann geht es wieder um das Geben und Nehmen von Argumenten, aber nicht um die Frage, wie lebe ich das eigentlich oder ist das etwas für mich, was ich leben kann? Das spielt eigentlich in den Universitäten bis heute eine sehr geringe Rolle, auch wenn man sich mit den Epikureern und mit den Stoikern befasst.
Wie kann mir ein Mensch in der heutigen Zeit, 2026, Philosophie helfen bei seelischen Problemen?
Ich will es mal so sagen. Also die Themen, womit man sich auseinandersetzt, die haben sich eigentlich grundsätzlich nicht geändert. Also ich habe eben schon ein paar Stichworte genannt. Es ist ja nicht so, dass wir heute nicht mehr mit dem Thema Schicksal befasst wären, auch wenn wir so tun manchmal, als gäbe es das nicht. Ja, also das heißt, auch wenn wir erzogen werden in einem Rahmen, in dem wir die maximale Selbstverantwortung übernehmen sollen, trotzdem werden wir mit diesem Thema konfrontiert. Und genauso gilt es, das gilt auch für die anderen Themen. Ja, zum Beispiel, welches Selbstverhältnis ist für mich ein gutes Selbstverhältnis? Welche Rolle sollte dabei beispielsweise Selbstfreundschaft spielen? Das alles sind ja Themen, die heute relevant sind und die genauso auch vor 2000 Jahren schon relevant waren. Und das wird sich auch nicht ändern. Das heißt, indem die Philosophie diese existenzielle Dimension, die uns immer betrifft und immer angeht, die das menschliche Leben ausmacht, unabhängig davon, zu welcher Zeit es gelebt wird, indem die im Vordergrund steht, kann man auch sagen, ja, dann ist das, was damals gedacht wurde, auch heute noch für uns relevant. Das wird sich nicht, diese Rahmenbedingungen werden sich nicht ändern.
Aber es gibt neue, der Zeit angepasste Krankheitsbilder oder psychische Probleme. Wir reden von Burnout, das Schlagwort Erschöpfungsdepression. Das hat man ja wahrscheinlich dazu mal noch nicht gehabt.
Also das sehe ich anders. Ich glaube, das Wort Burnout, das ist, glaube ich, von 1974. Also das hat es sicherlich nicht gegeben. Aber wenn wir lesen beispielsweise, wie Seneca die Problematik des Menschen beschreibt, Und er unterscheidet zwei Typen. Das ist der weise Mensch und dann gibt es den Gegenteil, den Gegensatz des Weisen. Und das ist der, er nennt das den Homo Occupatus. Das ist der, am besten wörtlich übersetzt, meistens heißt es der Vielbeschäftigte. Ich finde die wörtliche Übersetzung der besetzte Mensch. Das ist eigentlich sehr, sehr treffend. Und wenn man diese Beschreibungen des Homo Occupatus bei Seneca liest, dann hat man den Eindruck, er beschreibt einen Burnout-Patienten. Das ist jemand, der für nichts mehr offen ist, der nicht mehr in Resonanz treten kann mit seiner Umwelt, der die Welt wahrnimmt als einen Widerstand, an dem er sich abarbeiten muss, der sein Gegenüber wahrnimmt als eine Herausforderung, aber nicht mehr als etwas, mit dem man etwas gemeinsam teilen kann. Also das heißt, der Homo Occupatus lebt im Kampfmodus, ja, und er versucht sozusagen sein Leben im wahrsten Sinne zu bewältigen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir, genau das sehen wir bei Burnout-Patienten auch.
Also der Mensch tatsächlich hat sich nicht gross verändert, darum können wir auf die antike Philosophie zurückgreifen. Gibt es da verschiedene solche Philosophen, die geeignet sind, andere, die eine Philosophie vertreten haben, die man nicht brauchen kann? Wie nehmt ihr die Philosophie, die wirklich für eine Therapie geeignet ist?
Also ich glaube schon, es gibt besonders geeignete Philosophen. Das sind die, die tatsächlich diesen therapeutischen Schwerpunkt auch für sich propagieren, die ihn auch einsetzen. Beispielsweise Seneca, der hat ja vor allen Dingen in Briefform geschrieben, nicht? Also diese berühmten Briefe an Lucilius beispielsweise. Also das heißt, da war der Dialog mit dem Gegenüber schon ein wesentlicher Bestandteil seines Denkens. Es gibt andere, die vielleicht weniger geeignet sind. Ja, ich glaube, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Also, wenn die Frage gestellt wird bei Augustinus, was ist Zeit? Das ist kein therapeutisches Thema, würde ich sagen. Aber die Frage, wie gehe ich mit meiner Lebenszeit um? Das ist die Frage von Seneca. Und das ist etwas, das eignet sich für diese Therapie. Das heißt, man muss weniger fragen, welche Philosophen sind geeignet, sondern wie gehen sie an ein bestimmtes Thema heran? Und wenn sie so etwas bieten wie eine Orientierung, dann sind sie grundsätzlich auch für diese Art von Therapie einsatzfähig.
Ich kenne wahnsinnig viele Leute, die irgendeine Form mal in ihrem Leben Therapie gemacht haben. Ich kenne niemanden, wo eine philosophische Therapie gemacht hat. Für wen ist das geeignet?
Also ich beschreibe ganz kurz, wie wir das einsetzen. Also grundsätzlich denke ich, wenn Sie eine ernstzunehmende psychische Erkrankung haben, dann ist die Philosophie nicht einfach die einzige Form von Therapie, wie man herangehen sollte. Aber sie ist möglicherweise eine sehr geeignete Ergänzung, zumal wenn sie im Gruppensetting angeboten wird. Und genauso machen wir das im Sanatorium Kirchberg. Auch das Gruppensetting ist eigentlich auch genau das, was an den Philosophenschulen der Antike üblich war. Nicht? Das heißt, es geht nicht darum, dass man die moderne Psychotherapie durch Philosophie ersetzt, das würde ich auf keinen Fall propagieren, aber dass man sie dadurch ergänzen kann, das halte ich für sehr, sehr sinnvoll, weil ich glaube, dass in der modernen Psychotherapie genau das, was ich die existenzielle Dimension nenne, diese Auseinandersetzung mit Endlichkeit, Tod, Sterblichkeit, mit Schicksal, mit Glück, mit Zeit, eine sehr geringe Rolle spielt. Und da ist, glaube ich, die Philosophie sehr viel stärker. Und genau dort nutzen wir sie auch im Sanatorium.
Noch einmal zurück zur Frage, für wer ist sie geeignet? Ich probiere jetzt mal das Klischee zu bedienen und sage, wahrscheinlich eher für jemanden, der intellektuell unterwegs ist, viel belesen ist und vielleicht ein bisschen weniger jemanden, der nicht mit Büchern gross geworden ist.
Nein, das ist genau umgekehrt. Also meine Erfahrung, also wir haben ja diese Gruppe im Sanatorium seit 13 Jahren. Und meine Erfahrung ist, dass die, die akademisch sozialisiert sind, vielleicht sogar selber Philosophie studiert haben, die haben eigentlich diesen persönlichen Zugang zu diesen Texten eher nicht. Das heißt also, sie haben gelernt, wie man einen Text analysiert, auseinandernimmt, nach Kontexten fragt und einordnet. Und für die ist häufig der direkte Zugang zur Philosophie zunächst mal versperrt. Also das ist eher nicht, also das kann man lernen, die Texte wieder so zu sich selber sprechen zu lassen, aber das bedeutet in diesem Fall ein Umlernen. Für andere, die diese Sozialisierung nicht haben, ist es unter Umständen sehr viel einfacher. Und die Texte sind nicht so, dass sie unverständlich wären. Und es ist auch wichtig, beispielsweise in dem Setting, wo wir sie verwenden, dass das, was man liest, gemeinsam gelesen wird, dass es zweimal gelesen wird, dass man die Aufmerksamkeit zunächst mal auf die Textinformation, dann aber nach innen richtet, schaut, was passiert eigentlich bei mir, wenn ich diesen Text höre. Und durch diese Art von Zugang ist es eigentlich, ich würde sagen, fast jedem möglich, auf eine philosophische Weise sein Leben zu betrachten.
Wie so eine Therapie geht, das werden wir da sicher noch ein bisschen besprechen. Ist das auch für jedes psychische Krankheitsbild geeignet? Oder gibt es da Krankheitsbilder, die besser geeignet sind für eine Ergänzung mit einer philosophischen Therapie als andere?
Also dort, wo wir sie verwenden, und ich glaube, das sind auch die Bereiche, wo sie sich am meisten anbietet, das ist im Bereich von Angst- und Depressionsbehandlung, ist im Bereich der stressbedingten Erkrankungen, Sie haben das Burnout schon genannt, also Erschöpfungsdepression. Dort ist es gut etabliert und sehr, sehr sinnvoll. Im Bereich der Depression beispielsweise stellen sich auch bestimmte Fragen, Frage nach dem Sinn des Lebens beispielsweise, auf die Philosophie Antwort zu geben versucht. Also das heißt, dort ist es etabliert, wo ich es jetzt eher nicht empfehlen würde, weil es Schwierigkeiten gibt, das Denken nachzuvollziehen in einer Akutphase wäre, beispielsweise bei einer Schizophrenie.
Warum dort nicht?
Weil die formalgedanklichen Fähigkeiten unter Umständen deutlich eingeschränkt sind. Und dann ist es schwierig, sich überhaupt auf so einen Text einlassen zu können.
Ist das etwas, was mein Psychologe, mein Psychiater kennt? Kann er mir das empfehlen? Macht doch ergänzend noch das, eine Therapie mit Philosophie. Oder muss ich da selber drauf kommen, dank dem, dass ich vielleicht jetzt den Podcast gehört habe?
Also ich glaube schon, dass es bei den Psychiatern und Psychologinnen, die Kontakt mit dem Sanatorium Kilchberg haben, ist das inzwischen recht bekannt. Außerhalb des Sanatoriums ist es eher nicht so bekannt. Aber es gibt natürlich auch einen Hintergrund, warum das ausgerechnet im Sanatorium gepflegt wird. Ich meine, die Klinik ist mehr als 150 Jahre alt und sie nennt sich seit 1904 Sanatorium. Und das nicht ohne Grund. Das heißt, man hat Anfang des 20. Jahrhunderts ganz gezielt angefangen, zurückzugreifen auf die Antike. Man hat sich gefragt, also auf die antiken Sanatorien, man hat sich gefragt, was davon können wir übernehmen und was ist sinnvoll heute? Und da spielt der Bereich Kultur, damals auch schon Philosophie, aber auch Literatur, Poesie, die spielen in einem Schweizer Sanatorium natürlich eine relativ große Rolle. Und deswegen gab es da sehr viel mehr Boden für diese Art der Therapie, die eine philosophische Grundlage hat. Also das heißt, es ist kein Zufall, dass das ausgerechnet im Sanatorium angeboten wird.
Gibt es da Altersuntergrenzen, wo man muss sagen, vielleicht bei Kindern ist es nicht geeignet, ab einem gewissen Alter kann man es einsetzen?
Also ich glaube, man kann das nicht fixieren auf ein bestimmtes Alter, aber Sie haben mich am Anfang gefragt, was war denn das Alter, in dem das für Sie Bedeutung gewonnen hat? Also ich glaube, wenn man anfängt, sich bestimmte Fragen zu stellen, es setzt eine gewisse Offenheit voraus. Solange alles selbstverständlich ist, ist Philosophie eher nicht geeignet. Klammer auf, das kommt manchmal auch bei 60-Jährigen vor, für die immer noch genau das, was sie schon immer gedacht haben, selbstverständlich ist. Die sind natürlich für Philosophie weit weniger empfänglich.
Wenn ich zu euch komme, ihr sagt, Gruppe ist etwas sehr Gutes. Und da stellt sich bei mir schon die Nackenhaar, weil Gruppe heisst natürlich, in einer Situation, wo es mir nicht gut geht, muss ich mich öffnen gegenüber fremden Leuten.
Ja, das ist auch bei manchen Gruppen so. Ne? Wir haben zum Beispiel eine interaktionelle Gruppe, da ist dieses sich öffnen Teil des Plans. Ich finde, der große Vorteil in der Philosophie ist, dass man, wenn wir diese Texte gemeinsam lesen und uns dann die Frage stellen, was spricht mich eigentlich besonders an oder auch was stört mich an diesem Text, dann habe ich immer zwei Möglichkeiten. Wir können über den Text reden oder ich kann über mich ganz persönlich reden. Das heißt, der Vorteil ist, ich werde nicht zur Selbstoffenbarung gezwungen, gerade nicht in dieser philosophischen Gruppe. Und das halte ich für ganz fantastisch, weil dann passiert, und viele lernen sozusagen auch an denen, die schon länger in dieser Gruppe sind, das ist eine offene Gruppe, dass es dann von selber passiert, dass ich aufgrund dessen, was in diesem Text steht, bereit bin, auch etwas von mir preiszugeben. Aber letztlich liegt es an der Person selber. Und das macht die Philosophie so einsatzfähig, auch für Patienten, die da zunächst mal sehr, sehr große Bedenken haben. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, nein, also man muss schon einmal dabei gewesen sein, damit man das mal so miterlebt. Aber es wird keiner dazu gezwungen, über sich selbst sprechen zu müssen.
Wie tut ihr euch vorbereiten, wenn ihr so eine Gruppe vor euch habt?
Also ganz ehrlich, inzwischen bereite ich mich gar nicht mehr vor. Und mir ist auch wichtig, dass die Teilnehmer sich nicht vorbereiten. Also das heißt, ein absolutes No-Go wäre das, was man vielleicht so aus Pro-Seminaren kennt aus der Universität, wären Hausaufgaben. Wenn man eine Hausaufgabe gibt, das heißt, sagt, okay, lest euch mal den Text durch, der hat 40 Seiten und anschließend spricht man über diesen Text. Diese Erfahrungen haben, glaube ich, alle an den Universitäten gemacht. Dann spricht man bei 25 Teilnehmern über 25 verschiedene Texte. Das macht überhaupt keinen Sinn, sondern der Text ist in der Situation präsent und dann schauen wir, was passiert. Also das heißt, was es braucht, ist eine große Flexibilität. Es ist die Fähigkeit, auf das einzugehen, was die Teilnehmenden sagen, wenn sie diesen Text auf sich wirken lassen. Darauf kann man sich nicht vorbereiten, das geht gar nicht.
Und was ist entscheidend, welcher Text das daraus wählt?
Also, wie gesagt, es gibt bestimmte Themen, die antike Philosophie besonders gut verhandeln kann. Aber wenn man sich dann fragt, welchen Text, dann ist es der Text, der am meisten Resonanzraum bietet. Ich ergänze es noch etwas. Also manchmal kann es sein, dass es gar kein philosophischer Text ist, sondern dass es ein poetischer Text ist. Jetzt kann man sagen, ja, aber dann ist es doch keine philosophische Gruppe mehr. Aber genau das macht ja Seneca auch schon. Schopenhauer macht das sehr gerne, nicht dieses Untermalen eines philosophischen Gedankens durch einen poetischen Text. Und manche Literaten sind besonders geeignet dafür. Beispielsweise Fernando Pessoa, also ein portugiesischer Literat Anfang des 20. Jahrhunderts, weil das, was sie machen, der Versuch ist, Philosophie in Poesie umzusetzen. Also das heißt, erlebbar zu machen in einem poetischen Text. Und darauf kommt es an. Also das heißt, die Texte, die Anschaulichkeit der Texte, die Möglichkeit, mit den Texten in Resonanz zu treten, nicht nur kognitiv, also gedanklich, sondern wirklich auch emotional. Also der Text sollte idealerweise den ganzen Menschen ansprechen. Und genau diese Idee hatte Seneca ja auch bezüglich seiner eigenen Philosophie. Es soll der ganze Mensch angesprochen werden. Und da sind einige Texte deutlich besser geeignet. Ich probiere auch immer wieder neue Varianten aus. Und andere Texte eignen sich eher weniger.
Resonanz ist sehr schön. Ein Text, der wirkt, das ist genau der Sinn von dieser ganzen Sache. Ich könnte mir vorstellen, ich bin angespannt in dieser Gruppe. Ich will mich nicht verlesen. Ich bin nicht sicher, hoffentlich begreife ich den Text. Also es sind ganz viele Gedanken, die da rumgehen und mich nicht, unter Umständen nicht frei machen, nicht konzentriert machen. Ist das ein Problem, dass man sich zu wenig darauf einlassen kann?
Überhaupt nicht. Also vielleicht am Anfang, wenn Sie das erste Mal dabei sind, nicht? Dann haben Sie so bestimmte Erwartungen, also Erwartungen, was Sie hier zu leisten haben. Und ich glaube, man merkt gleich bei der ersten Teilnahme, dass diese Erwartungen hinfällig sind. Also ich nehme ein Beispiel. Wenn wir den Text lesen und wenn ich ihn ich lese ihn selber meistens, sei denn, es möchte jemand lesen. Ja. Und wenn wir ihn das zweite Mal lesen und man richtet die Aufmerksamkeit dann nach innen, die erste Frage, die dann gestellt wird, ist, was war Ihnen im Moment des Hörens bei diesem Text wichtig? Welche Bilder, welche Gedanken sind aufgekommen? Was haben Sie erlebt, während Sie den Text gehört haben? Darauf gibt es keine falsche Antwort. Das heißt, der erste Schritt ist nicht, jetzt interpretieren wir mal diesen Text, versuchen ihn zeitlich einzuordnen. Das spielt überhaupt keine Rolle in dieser Art von Gruppentherapie, sondern was hat mich an diesem Text angesprochen? Das kann auch bedeuten, worüber bin ich gestolpert oder was hat mich geärgert? Also das heißt, da gibt es gar nicht die Möglichkeit zu versagen, etwas falsch zu machen. Und ich glaube, das ist dann sehr schnell klar, dass es überhaupt nicht darum geht.
Was sind weitere Fragen, die diskutiert werden?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie sehr sich dann die Teilnehmenden darauf einlassen können. Aber wenn diese Frage, also wenn es zum Beispiel um das Thema Schicksal, die Themen sind sozusagen jeweils für eine Stunde vorgegeben. Das ist auch so ein bisschen so die antike Strategie. Ich nenne das immer die Top-Down-Strategie. In der Psychotherapie macht man es immer bottom-up. Das heißt also, man analysiert ein konkretes oder man fragt nach dem konkreten Problem des Patienten und dann beschäftigt man sich zunächst mal mit Situationsanalysen, beispielsweise damit. Aber Philosophie funktioniert umgekehrt. Das heißt, in aller Regel geht es um ein bestimmtes Thema. Das Thema ist gesetzt und jetzt hängt es davon ab, was passiert in dieser Gruppe. Also mir ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn man bereit ist, wenn Teilnehmende bereit sind, sich selbst zu öffnen. Und manchmal ist das auch eher weniger der Fall, dann gibt es bestimmte Möglichkeiten nicht.
Was meinen Sie mit bestimmten Möglichkeiten?
Wie man das Thema vertieft. Also ich nehme jetzt ein Beispiel. Wenn es um das Thema Schicksal geht, dann ist sehr schnell klar, dass für die antiken Philosophen die Frage ist nicht, wie kann ich es vermeiden, dass es überhaupt schicksalhafte Elemente in meinem Leben gibt, sondern das Schicksal ist allgegenwärtig und die entscheidende Frage ist, wie gehe ich mit schicksalhaften Momenten, beispielsweise mit Verlusten, um. Und jetzt ist die entscheidende, also wichtig, sagt jemand, spricht jemand darüber, wie er, wie sie bislang mit diesen Dingen umgegangen ist. Und wenn das passiert, zeigt sich zum Beispiel, dass jemand darüber spricht, dass er einen Verlust von, der 20 Jahre zurückliegt, immer noch nicht verkraftet hat. Wenn dann die Frage ist, und was heißt das für dein heutiges Leben, dass du diesen Verlust immer noch nicht verkraftet hast, dann zeigt sich beispielsweise, dass das immer noch sehr stark beeinflusst ist. Ich nehme jetzt beispielsweise Verlust einer Partnerschaft. Nicht? Und dann stellt sich heraus, dass jemand seit 20 Jahren sich nicht für eine neue Beziehung öffnen kann, weil dieser Verlust nicht verschmerzt ist. Das hängt aber sehr davon ab, ob jemand bereit ist, darüber zu reden. Aber wenn jemand darüber spricht, dann sieht man, okay, wenn ich schicksalhafte Dinge in meinem Leben nicht verkraften kann, wenn ich immer noch dagegen aufbegehre beispielsweise, wenn ich immer noch denke, das hätte niemals passieren dürfen, dann schränkt das meine Lebensmöglichkeiten enorm ein. Dann kommt eine andere Person und sagt, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Oder eine andere Person sagt, also ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, aber bei mir ist Folgendes passiert. Das heißt, sie ist vielleicht ganz anders damit umgegangen. Und genau das sind dann die Themen, die aufkommen, die man vertiefen kann, aber das basiert auf der Bereitschaft zur Selbstoffenbarung. Also das hängt immer sehr davon ab, wie sehr sich Menschen einbringen.
Also der Text, der Türen aufstößt, ja, der Thema lanciert und Teilnehmer, die sich dann gegenseitig im Grunde noch helfen.
Also ich glaube, ganz entscheidend ist, also meine Rolle ist eher die Moderation.
Hat die dir schon noch gefragt?
Also im Grunde genommen zu dem, wozu es auch sie braucht.
Also. Wunderschöne Stimme hat er. Also lesen kann ich mir sehr gut vorstellen. Das möchte ich sehr gerne zulassen.
Ich lese und moderiere, dankeschön. Aber ich glaube, dass die entscheidenden Impulse von den Teilnehmenden selber kommen. Die unterschiedlichen Arten, wie man mit beispielsweise eben mit schicksalhaften Situationen umgeht, dass man dann erfährt, was daraus an Gelingen oder auch Scheitern erwachsen ist, sich selber die Frage stellen können, wie mache ich das eigentlich oder was kann ich lernen an dem, was jemand anders an Schicksalsbewältigung mir zeigt oder mit mir teilen möchte. Das sind wirklich die entscheidenden Fragen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass wir ein Beispiel machen können, irgendeinen Auszug von einem Text hören, dass wir uns ein bisschen Bild machen können, wie so ein Text könnte aussehen?
Ja, das können wir machen. Vielleicht, ich überlege jetzt kurz, welches Thema geeignet ist. Vielleicht gehen wir mal von dem Thema Schicksal etwas weg. Genau, gut, das haben wir jetzt schon, haben wir schon etwas genauer angeschaut. Ein großes Thema ist das Thema Glück und Glücksvorstellungen und was trägt eigentlich dazu bei, ein glückliches Leben zu führen. Und die Frage, die sich dann stellt, ist Glück etwas, was ich machen, was ich herstellen kann durch Leistung und Erfolg? Ne, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das ist so eine Variante, wie wir über Glück nachdenken. Andere sagen, Glück ist eigentlich etwas, das passiert. Es passiert eben auch nicht. Und die antike Variante ist sehr, es geht gar nicht um Glück in diesem Sinne, sondern es geht um Glücksfähigkeit. Also was macht mich glücksfähig? Und ein wesentlicher Aspekt dieser Glücksfähigkeit besteht darin, dass ich meine Erwartungen mit der Realität in Einklang bringen kann. Anders gesagt, maximal glücksunfähig ist der, der ständig zu hohe Sollwerte hat und die liegen deutlich über den Istwerten. Ja, das ist das Maß der Unzufriedenheit, wenn man so will. Wenn es mir aber gelingt, diese Sollwerte anzupassen an die Realität und nicht immer nur die Realität an meine Sollwerte anzupassen, das wissen Burnout-Patienten sehr genau, wie das geht, sondern dass ich da eine gewisse Flexibilität habe, dann bin ich deutlich glücksfähiger. Und eine Möglichkeit, das zu machen, ist, dass ich mal nicht die Dinge fokussiere, die ganz besonders wichtig scheinen, sondern mal was ganz anderes. Etwas, was scheinbar völlig unwichtig ist. Und dazu könnte ich Ihnen ein Beispiel geben.
Sehr
also
gern.
Einen Text.
Sehr gern.
Es ist ein Text. Es ist ein philosophischer Text. Aber es ist ein poetischer Text gleichzeitig. Und ich hatte den Autor schon genannt, Fernando Pessoa. Und wenn Sie möchten, lese ich Ihnen den Text vor. Durch die Seifenblasen, die dieses Kind spielend von einem Strohhalm schweben lässt, schimmert eine ganze Philosophie. Hell, nutzlos und vergänglich wie die Natur, den Augen freundlich wie die Dinge, sind sie, was sie sind, mit runder, luftiger Genauigkeit. Und niemand, auch nicht das Kind, das sie bläst, behauptet, sie seien mehr, als sie scheinen. Manche sieht man kaum in der klaren Luft. Sie sind wie die Brise, sie streift vorüber, berührt kaum die Blumen. Und wir wissen nur, dass sie vorüberstreift, weil etwas in uns zu schweben beginnt und alle Dinge leuchtender hinnimmt.
Sehr schön. Wann ist der Text entstanden?
Bin ich ganz sicher, irgendwann Anfang 20. Jahrhundert.
Okay.
Jetzt, wenn wir das natürlich jetzt, also würde ich gerne an diesem Beispiel machen, wenn Sie, Sie haben jetzt den Text gehört, Sie kannten ihn wahrscheinlich vorher nicht.
Nein.
Ja. Wenn wir jetzt diesen Text, auf diesen Text uns einlassen würden in einer therapeutischen Haltung, dann würde ich Ihnen genau diese Frage stellen. Als Sie den Text gehört haben, was ist da bei Ihnen passiert? Also das heißt, gab es bestimmte Bilder, die in Ihrem Kopf, Vorstellungen, die entstanden sind? Hat sich ein bestimmtes Gefühl eingestellt? Beschreiben Sie, wie Sie diesen Text erlebt haben beim Zuhören.
Ja, gesehen, bunt, die Ballons, die bunten Ballons. Es war natürlich ein Sommertag. Es war leicht, Blumen, Grün, Farben, weit weg von urban. Das habe ich gesehen. Und ich habe vor allem die Schönheit von Sätzen, von Worten aneinandergereiht, was die für eine Wirkung haben. Das ist so etwas, was es bei mir ausgelöst hat.
Gibt es ein Gefühl, was damit verbunden war, in dem Moment des Hörens?
Wärme. Leichtigkeit. Das waren so ein bisschen die dominierenden Gefühle. Ja, Abtauchen. Ja, so ein bisschen so. Entspannung.
Könnten Sie sich vorstellen, dass das auch was mit dem Inhalt des Textes zu tun hatte? Haben Sie gemerkt, dass eine bestimmte Passage Sie vielleicht besonders angesprochen hat oder dass sich dieses Gefühl von Wärme und Entspannung da besonders eingestellt hat?
Ich glaube, wo die Bilder sind aufgekommen, wo das Wort Ballon ist gefallen. Also der Ballon, das ist so ein bisschen das, was er das Bild zeichnet hat für mich.
Genau, das ist die Seifenblase. Nicht?
Oh, die Seifenblase,
und es ist keine, genau. Und es ist kein Zufall, dass er hier die Seifenblase wählt. Also das heißt etwas, ich mache jetzt ein klein wenig Interpretation, nicht? Er wählt also das Unbedeutendste, das, woran sich kein Wert und keine Zielvorstellung hängen kann. Und genau bei dieser Betrachtung des fast Nichts entsteht dieses Gefühl von, Sie sagen Wärme, ja, Jetzt würde ich weiterfragen, könnte das etwas damit zu tun haben? Ja. Also das heißt, er thematisiert eben nicht die Dinge, die uns im Alltag, in unserer Lebensbewältigung, wie ich das vorhin genannt habe, besonders wichtig sind, sondern etwas scheinbar völlig Unbedeutendes. Und beim inneren Erleben dessen stellen sich bestimmte Gefühle ein. Und das könnte zum Beispiel sein, und das wäre ein Thema, wenn wir das mit Patienten vertiefen, dass sie ständig nur noch ihre To-Do-Liste im Blick haben und was da alles abgearbeitet werden muss für ein scheinbar erfolgreiches Leben, aber kein Sinn mehr für Seifenblasen, also ich will es anders sagen, kein Sinn mehr für die 99,9% der Welt, die nicht dazu da sind, dass wir uns an ihnen abarbeiten. Und das ist jetzt ein wirklich philosophisches und gleichzeitig auch ein therapeutisches Thema. Aber das ist das Thema vor allen Dingen von Menschen mit stressbedingten Erkrankungen. Ja. Man sieht es gar nicht mehr.
Und noch interessant, dass ich aus einer Seifenblase einen Ballon mache. Also gut. Wir wissen ja alle zusammen, wenn wir in einem Moment in sind, der uns gut tut, dass der eine Wirkung hat. Aber wir wissen genauso, dass die Wirkung nicht wahnsinnig lang anhaltet. Wie kann die Therapieform dafür sorgen, dass die Muster im Kopf so stark sind, dass sich die verändern?
Ich glaube, es ist an dem Beispiel schon ein bisschen deutlich geworden. Also zunächst mal beschreiben Sie oder haben Sie beschrieben, wie der Text auf Sie wirkt, welche Gefühle sich einstellen. Wenn wir jetzt genauer hinschauen würden, wir bräuchten ein bisschen mehr Zeit, um das zu vertiefen, aber wenn wir genauer hinschauen, Schritt weiter gegangen sind wir schon, woran liegt das, dass genau das Gefühl sich einstellt? Und das Thema ist diese merkwürdig unbedeutenden Dinge. Er sagt, darin spiegelt sich eine ganze Philosophie und das glaube ich eben auch. Wenn dann deutlich wird, im Grunde genommen habe ich in den letzten 10 Jahren fast nichts mehr in den Blick genommen, was außerhalb meiner Zielvorstellungen liegt. Also das heißt, entweder ging es darum, diese Ziele zu verwirklichen oder mich an der Welt als Widerstand abzuarbeiten. Wenn das deutlich wird und der Text so wirkt auf jemanden, wie Sie es jetzt beschrieben haben, dann stellt sich die Frage, wie mache ich eigentlich weiter? Will ich weiterhin To-Do-Listen abarbeiten oder möchte ich, ganz wichtig, ab jetzt auch die anderen Dinge in der Welt wieder in den Blick nehmen? Und wie kann mir das gelingen? Ja. Also das heißt, es geht schon um das Erleben im Hier und Jetzt, das, was passiert, wenn wir die Texte hören. Aber die Frage ist, was bedeutet das denn? Und was bedeutet das für den heutigen weiteren Tag oder für den morgigen Tag? Ja. Und da ist zum Beispiel hier dieses Thema hohe Erwartungen an die Situation, ständig mit Zielen beschäftigt sein, den Rest der Welt ausblenden, obwohl er mir so viele Möglichkeiten geben könnte, ruhig und gelassen zu sein. Willst du das weiterhin? Das wäre jetzt sind wir wirklich in der Relevanz des Textes für die Lebensführung.
Und da seid ihr dann schlussendlich zuständig als Experte, wo mich anleitet, oder? Dass ich die Gedanken dann schlussendlich auch mit denen etwas anfangen kann.
Also ich habe das jetzt ein bisschen gemacht, weil ich wollte sie nicht provozieren. Aber ich bin in der Regel in der Gruppe nicht dafür zuständig. Also das heißt, das kommt von selber. Was ist das? Wenn ich zum Beispiel frage, was ist das denn eigentlich für eine Philosophie, um die es da geht? Dann stellen sich die Momente von selber zusammen. Also das heißt, ich muss ganz, ganz wenig Anleitung geben.
Ganz mal handwerklich gefragt, wie sieht der Erfolgsaussichten? Was hat er für Erfahrungswerte? Und vor allem, wie sieht er mal, es bringt Erfolg?
Also wir haben, als wir die Philosophie eingeführt haben, hatten wir eine Studie. Also das heißt, es ging insgesamt darum, ein Therapieprogramm, es war ein neues Burnout-Therapieprogramm, was wir in 2013 eingeführt haben, zu evaluieren. Und bei dieser Evaluation spielte die Philosophiegruppe auch eine große Rolle. Das heißt, wir haben danach gefragt, also einerseits Zufriedenheit, aber auch, wie kommen die Texte an? Fühlt man sich durch den Text überredet oder was auch immer? Wir haben aber auch verglichen, welche Relevanz hat die Philosophie im Vergleich zu den anderen Gruppentherapien? Und in dieser Studie, die insgesamt über 2,5 Jahre ging und an der fast alle damaligen Patienten, die stationär waren, teilgenommen haben, hat sich gezeigt, dass die Philosophie mit Abstand die größte Relevanz für sie hatte. Und wir haben interessanterweise vor ein oder zwei Jahren nochmal eine Nachbefragung gemacht. Das heißt, nach 10 Jahren wurden die Patienten nochmal befragt, was ist eigentlich für sie nach 10 Jahren Aufenthalt im Sanatorium heute noch bedeutsam? Und da war die Philosophie, hatte einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Manchmal auch konkrete Sätze, die wie also für bestimmte Situationen ein Hinweis waren, was man mitgenommen hat und was man in seinem Leben ändern wollte. Also das heißt, da zeigt sich schon die große Bedeutung, die das hat. Was ein bisschen der Nachteil ist, muss man sagen, das würde mich sehr interessieren. Üblicherweise sehen wir die Patienten im stationären Kontext. Sie können auch noch teilstationär daran teilnehmen. Sogar ambulant ist möglich. Aber irgendwann, so etwa nach 14, 15 Sitzungen, besteht kein Kontakt mehr. Mich würde viel häufiger interessieren, wie ist das eigentlich weitergegangen nach einem Jahr, nach 2 Jahren. Aber das konnten wir nur im Rahmen dieser Studie und dieser Nachbefragung herausfinden.
Ist das etwas, was man nur im stationären Zustand macht?
Also das Problem ist so ein bisschen, wir bieten es im stationären Bereich an. Wir bieten es immer, also zunächst mal nur für stressbedingte Erkrankungen, inzwischen auch für Menschen mit Depressionen. Und auch teilstationär, das bedeutet, wenn man schon zu Hause übernachtet, aber dann nochmal tagsüber in die Klinik kommt, bieten wir es an. Das Problem ist, dass wir noch kein ambulantes Angebot bislang etablieren konnten. Das hat auch was mit dem Aufwand zu tun, der dafür betrieben werden muss. Aber das wäre sicherlich, also Philosophie wäre sicher im ambulanten Kontext auch geeignet. Der Vorteil des Stationären ist so ein bisschen, es ist tatsächlich, also wie in einer antiken Philosophenschule, es ist auch eine Lebensgemeinschaft, die man da teilt. Also das heißt, man tauscht sich auch außerhalb dieser Gruppenstunde aus, man lebt zusammen und man lernt voneinander. Also eigentlich ist sie schon für den stationären Kontext und teilstationären sehr gut geeignet.
Gibt es irgendwie von euch, jetzt können ja zum Glück, sage ich jetzt einmal, nicht alle zu euch stationär ins Sanatorium Kilchberg kommen, gibt es auch als Mensch, der vielleicht nicht größere Probleme hat oder die normalen Alltagsprobleme, ist das wirklich eine Form, die ihr könntet empfehlen, im Alltag mit Alltagsproblemen ein bisschen umzugehen, wenn wir uns mit Philosophie anders beschäftigen?
Also unbedingt. Das heißt, dass wir es im stationären Kontext machen und dass wir es bei Patienten machen, die psychische Beschwerden haben, das liegt nahe. Aber ich glaube, dass diese Art der Beschäftigung mit Philosophie etwas ist, dass wir alle mal, also diese Art von Selbsterkenntnis, zu der man da kommt, das ist etwas, was, glaube ich, für jeden Menschen geeignet ist. Ich glaube nur, dass wir nicht zu jeder Lebensphase offen dafür sind. Also das heißt, das, was wir haben bei Menschen, die bei uns stationär sind, nämlich, dass es eine Lebenskrise gibt. Menschen sind, ich habe am Anfang das Zugeständnis ja auch gemacht, in Krisensituationen, wenn wir nicht mehr 100% sicher sind, ob das, was wir so mitbringen an Orientierung, auch wirklich geeignet ist oder ob es etwas anderes braucht, dann sind wir natürlich ganz besonders offen für Philosophie. Das ist halt nicht immer der Fall. Und ich glaube, genau dann, auch außerhalb von stationärer Behandlung und auch außerhalb von Psychiatrie, wäre Philosophie sehr geeignet, diese Art von Philosophie sehr geeignet für eine Weiterentwicklung und vor allem für das Thema Selbsterkenntnis.
Hätte ein Tipp für einen Einsteiger-Philosoph?
Also Bieri finde ich schon. Also die späten Texte von Bieri, die finde ich sehr geeignet. Die findet man auch leicht. Ja, das wäre so ein guter Einstieg, finde ich.
Ihr habt hervorragende Resultate bei euren Untersuchungen. Und trotzdem hat man das Gefühl, es ist noch ein bisschen in dem Sanatorium innen. Die Philosophie ist dort ein bisschen gefangen, in Anführungs- und Schlusszeichen.
Da muss ich widersprechen. Also ich war vor 14 Tagen an der Uni Luzern und durfte das im Studiengang Philosophie und Medizin vorstellen. Da gab es ein großes Interesse dran. Ich glaube schon, es ist wirklich etwas. Es ist etwas Neues, auch die Herangehensweise, aber ich glaube, dass es da schon Entwicklungen gibt in den letzten Jahren.
Seht ihr eine Chance, dass diese Therapieform Einzug halten in die Universitäten?
Das glaube ich nicht. Und die Frage ist auch, also ich will es mal so sagen, es gibt einen bestimmten Anspruch an Wissenschaftlichkeit, der sich ja auch in der Philosophie herausgebildet hat. Und diesem Anspruch möchten möchten die akademischen Philosophen auch gerecht werden. Und ich finde das auch richtig so. Ja. Aber mir ist es immer aufgefallen, als ich selber noch in der Uni Luzern unterrichtet habe, dass es gibt regelmäßig Frustrationen am Anfang eines Philosophiestudiums, weil die kommen im ersten Semester, die brauchen eigentlich das, die stellen diese Fragen oder sie geben auch die Antworten und sagen, wie der Text für sie persönlich, welche Bedeutung er hat, wie er auf sie gewirkt hat. Und sie müssen dann regelmäßig korrigiert werden. Man sagt, ja, weißt du, es geht hier nicht um dich. Mhm. Es geht um den Text, es geht um den Autor, es geht um die Frage, in welchem Kontext ist er entstanden? Ist es früher, mittlere oder spätestor? Also das heißt, die müssen sozusagen umkonditioniert werden. Aber viele, die mit Philosophie anfangen, haben eigentlich als Antrieb genau diese, sie suchen nach Lebensorientierung. Und seien wir ehrlich, die werden häufig frustriert.
Hat das Gefühl, die KI-Entwicklung, die Geschwindigkeit, die aufgenommen wird, die ganze Digitalisierung, ist eine Gefahr für diese Therapieform? Oder sogar vielleicht ein Segen?
Ja, ich würde es umgekehrt sehen. Ich glaube, ich benutze die KI sehr gerne, aber das, was wir jetzt im Moment gerade bei der KI erleben, also wo sich herausstellt, dass man, also ich sag mal, akademische Herangehensweise an Texte, kann man mit der KI wunderbar simulieren. Das, worum es hier geht, das kann keine KI. Ja? Die Frage beantworten, was bedeutet mir persönlich genau dieser Text? Das wird uns nie die KI sagen können. Also das heißt, ich gehe umgekehrt davon aus, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie wir es jetzt gerade sehen, dann glaube ich, wird das eine immer größere Bedeutung haben, diese Art von Textrezeption. Es gibt einen bekannten Philologen, Pierre Hadot, der mal gesagt hat, wir haben eigentlich verlernt, die Texte zu uns sprechen zu lassen. Und das sagt er also schon am Ende seines Lebens und nach viel, viel Erfahrung mit der Philologie. Und ich glaube, die KI kann uns viele Aufgaben abnehmen, was bestimmte Arten des Textverständnisses, das Suchen nach Argumenten und Gegenargumenten betrifft. Aber das wird sie uns nicht abnehmen können.
Ich bin sehr beeindruckt von diesen Ausführungen, von dem Thema, das wir jetzt dürfen behandeln, Zugang bekommen. Danke vielmals, Tobias Ballweg. Er ist Philosoph und er ist leitender Psychologe am Sanatorium Kilchberg. Danke vielmals.
Ich danke Ihnen, Herr Jägi.
Seelenfunken, der Podcast, der hilft. In Zusammenarbeit mit dem Sanatorium Kilchberg. Ihre Klinik für die Behandlung von psychischen Erkrankungen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.